Ja, hallo zusammen. Es wird erzählt von einem atheistischen Professor, der Philosophie unterrichtete. Und ja, der kommt in sein Klassenzimmer. Und ich lese euch jetzt mal diese Geschichte vor, wie sie passiert sein soll. Habe es nicht recherchieren können, ob das einfach nur fiktiv ist, ob es irgendwo aus dem Film entnommen ist, weil ich habe so viel Zeug gelesen und gesehen. Ich kannte diese Geschichte, ich wusste, es gibt sie, aber ich kann es nicht genau zuordnen, woher. Aber ich finde, es ist eine schöne Geschichte und es kann uns gut einleiten heute. Ein atheistischer Professor der Philosophie unterrichtete seine Klasse über das Problem, das die Wissenschaft mit Gott, dem Allmächtigen, hat. Er bat einen seiner neuen christlichen Studenten aufzustehen und nach vorne zu kommen. Du bist Christ, stimmt's? Ja. Also, du glaubst an Gott? Absolut. Ist Gott gut? Klar. Ist Gott allmächtig? Ja. Mein Bruder ist an Krebs gestorben, obwohl er zu Gott gebetet hat, dass er ihn heilen soll. Die meisten von uns würden wenigstens versuchen, anderen zu helfen, die krank sind, aber Gott nicht. Wie kann dieser Gott dann gut sein? Schweigen. Die Frage kannst du nicht beantworten, stimmt's? Okay, fangen wir noch einmal von vorne an, junger Mann. Ist Gott gut? Ja. Ist der Teufel gut? Nein. Wo kommt der Teufel her? Von Gott. Das ist wahr. Sag mir, gibt es Böses auf dieser Welt? Ja. Das Böse ist überall, oder? Und Gott hat alles erschaffen, korrekt? Ja. Also wer hat das Böse erschaffen? Der Student antwortete nicht. Gibt es Krankheit, Unmoral, Hass, Hässlichkeit? Alle diese Dinge existieren in dieser Welt. Oder etwa nicht? Ja, Sir. Also, wer erschuf diese Dinge dann? Der Student hat wieder keine Antwort. Die Wissenschaft belegt, dass du fünf Sinne hast, um die Welt um dich herum zu identifizieren und zu observieren. Sag mir, hast du Gott jemals gesehen? Nein. Sag mir, hast du Gott jemals gehört? Nein. Hast du deinen Gott jemals gefühlt, geschmeckt, gerochen? Hattest du jemals eine sensorische Wahrnehmung von Gott gehabt? Nein, Sir, das habe ich nicht. Und trotzdem glaubst du an Gott? Ja. Nach einem empirischen, testreichen und demonstrierenden Protokoll besagt die Wissenschaft, dass dein Gott nicht existiert. Was sagst du dazu? Nichts. Ich habe nur meinen Glauben. Ja, Glauben, genau das ist das Problem, das die Wissenschaft hat. Professor, gibt es nicht so etwas wie Hitze? Ja. Und ist da etwas wie Kälte? Ja. Nein, Sir, das gibt es nicht. Der Hörsaal wurde unruhig. Nee, wurde sehr ruhig. Mit der sich wendenden Konversation. Sir. Sie können viel Hitze haben, noch mehr Hitze oder sogar Superhitze, Megahitze, weiße Hitze, ein bisschen Hitze oder gar keine Hitze. Aber es gibt nicht so etwas, das man Kälte nennt. Wir können minus 458 Grad Fahrenheit erreichen, welches keine Hitze ist. Aber wir können nicht diese Grenze überschreiten. So etwas wie die Kälte gibt es nicht. Die Kälte ist ein Wort, das wir benutzen, um die Abwesenheit von Hitze zu beschreiben. Wir können die Kälte nicht messen, Hitze ist Energie. Die Kälte ist nicht das Gegenteil von der Hitze, Sir, nur die Abwesenheit davon. Im Hörsaal war es dermaßen ruhig, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Wie sieht's aus mit der Dunkelheit, Sir? Gibt es so etwas wie Dunkelheit? Ja. Was ist die Nacht, wenn es keine Dunkelheit gibt? Sie haben wieder Unrecht, Sir. Die Dunkelheit ist die Abwesenheit von etwas. Man kann ein bisschen Licht haben, normales Licht, helles Licht oder sogar grelles Licht. Aber wenn du konstant kein Licht hast, dann hast du nichts, Und das nennt man Dunkelheit, stimmt's? Also, in der Realität gibt es Dunkelheit nicht. Wenn es das täte, könntest du dann nicht die Dunkelheit noch dunkler machen? Also, was willst du damit sagen, junger Mann? Sir, was ich damit sagen will, ist, dass Ihre philosophische Voraussetzung lückenhaft ist. Lückenhaft? Kannst du mir erklären, wieso? Sir, Sie arbeiten an der Voraussetzung der Dualität. Sie behaupten, dass es Leben und Tod gibt. Einen guten Gott und einen schlechten Gott. Sie stellen sich Gott als etwas Begrenztes vor, als etwas, das wir messen können. Sir, die Wissenschaft kann nicht einmal einen Gedanken erklären. Sie benutzt die Elektrizität und Magnetismus, aber hat keines davon weder gesehen noch voll verstanden. Wer den Tod als das Gegenteil von Leben sieht, ignoriert die Tatsache, dass der Tod keine Substanz ist. Der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, nur die Abwesenheit davon. Jetzt erklären Sie mir, Sir, lernen Sie Ihren Studenten, dass sie vom Affen abstammen? Wenn du auf die Evolutionstheorie hinaus willst, ja, natürlich lehre ich diese. Haben Sie die Evolution mit Ihren eigenen Augen gesehen, Sir? Der Professor schüttelte den Kopf mit einem Lächeln, womit er anfing zu realisieren, wo diese Diskussion hinführen würde. Wenn niemand die Evolution im Prozess gesehen hat und nicht beweisen kann, dass dieser Prozess ein fortschreitendes Unterfangen ist, lehren Sie dann nicht Ihre Meinung, Sir? Sind Sie vielleicht gar kein Wissenschaftler, sondern ein Prediger? Die Klasse tobte. Gibt es irgendjemanden in diesem Raum, der den Verstand des Professors gesehen hat? Die Klasse lachte. Gibt es hier jemanden, der den Verstand des Professors gefühlt, gehört, angefasst oder gerochen hat? Niemand scheint es getan zu haben. Also, nach den etablierten Regeln des empirischen, stabilen und demonstrierenden Protokoll besagt die Wissenschaft, dass Sie keinen Verstand haben, Sir. Bei allem Respekt, Sir, wie können wir Ihrem Unterricht trauen, Sir? Der Hörsaal war still. Der Professor starrte den Studenten an, sein Gesicht unergründlich. Ich schätze, du musst sie beim Glauben nehmen, Junge. Das ist es, Sir. Genau das ist es. Die Verbindung zwischen den Menschen und Gott ist Glaube. Das ist das Einzige, was die Dinge am Leben hält und antreibt. Ja, wir sind im Hebräerbrief. Und in Hebräer Kapitel 11, Vers 1, da lesen wir: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, diesen Vers haben wir schon ausgelegt. Ich wiederhole es einfach nur, um euch abzuholen. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir dann: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist, aus menschlicher Sicht gesehen, der Glaube. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes in Römer 10, 17. Und der Jünger Johannes, Apostel Johannes, sagt, im Anfang war das Wort. Und da denkt er ganz sicher nicht nur an die Schöpfung des Universums, der Welt, sondern er denkt auch an das neue Leben. Der Hebräerbriefschreiber, der hat 10 Kapitel lang, also nach unserer heutigen Kapiteleinteilung, 10 Kapitel lang dargestellt, wer Jesus ist, wie dieser Rettungsweg aussieht und dass wir nur aufgrund von Glauben errettet werden können. Und seine Zuhörer oder seine Leser, diese Briefe, die wurden ja immer vorgelesen, also ist beides richtig, Zuhörer und Leser, die waren Juden. Und diese Juden oder diese Hebräer, das waren die, das war das auserwählte Volk. Und irgendwie sind die auf den Gedanken gekommen, ja, Errettung. Errettung bekomme ich aufgrund von Werken, bekomme ich aufgrund von Tradition, aufgrund von Abstammung oder von Ritualen. Denken wir haben erst neulich eine Predigt gehört, wo es um Paulus ging, der gesagt hat, er stamme ab vom Stamm Benjamin, er wäre ein Hebräer von Hebräern und so weiter. Und was ihm damals alles so wichtig war. Irgendwie sind die auf diesen Gedanken gekommen, Errettung passiert auf diese Art und Weise. Und wir Menschen, wir tendieren immer wieder dazu, uns unser eigenes Gottchen zu schaffen. So wie es der Jesaja sagt, da gehst du in den Wald, dann suchst du dir einen schönen Ast, dann schnitzt du dir was, dann stellst du dir den zu Hause hin und sagst du, du bist mein Gott. Und den Rest, den schmeißt du in den Ofen. Das ist das, wie wir Menschen ticken. Das sehen wir auch beim Volk Israel, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Sie wollten nicht von ihrem Gott weg, aber sie wollten ihren Gott sichtbar machen. Da haben sie dieses Kalb gebaut, ja, ein Sinnbild für Dienen, und mal versucht, diesen Gott im Griff zu haben. Ja. So wie in dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Er hat gebetet, dass Gott ihn gesund machen soll. Ja, das ist ein Unterschied, ob man jetzt einfach glaubt, dass Gott etwas kann, oder ob man meint, das ist jetzt der Cola-Automat, wo ich oben meinen Euro reinschmeiße und unten meine Cola rausziehe. Da hat man Gott nicht verstanden. Also, Errettung geschieht aufgrund von Glauben. Und das schon immer. Und das ist das, was der Hebräerbriefschreiber zum Beispiel auch in Kapitel 10, 38 gesagt hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Ich meine, in Psalmen kommt es auch nochmal vor. Im Neuen Testament, Paulus verwendet es im Römerbrief auch in seiner Argumentation über die Errettung. Und jetzt kommt er zum Hebräerbrief 11. Und hier hat er eine Riesenliste mit lauter Glaubenshelden, wo er aufzeigt, aufgrund von Glauben geschah Rettung. Und da haben wir uns bis jetzt angeschaut, den Abel. Und beim Abel war das Besondere, der Abel hat verstanden, es gibt einen stellvertretenden Opfertod, der irgendwann kommen wird, und hat deswegen geopfert von dem, was Gott geschaffen hat, und nicht von dem, was seine Hände erwirtschaftet haben. Dann haben wir den Henoch betrachtet, und beim Henoch sehen wir, wie Wandel mit Gott aussieht, und wir sehen, dass Wandel mit Gott belohnt wird. Und jetzt kommen wir zu Noah, und es ist unser heutiges Thema. Und das Thema heute, das heißt, Glaube hat Konsequenzen. Glaube hat Konsequenzen. Und das sehen wir ganz ausdrücklich an Noah. Wir hatten bei uns zu Hause jetzt diese Woche eine kleine Geschichte. Kurz bevor ich auf die Arbeit gegangen bin, da fragt mich eins von den Kindern, Papa, wie berechnet man die Oberfläche von einem Quader? Ich sage, ja, du hast immer zwei gegenüberliegende Seiten. Die sind immer gleich groß, deswegen kannst du die ganz normale Rechteckfläche von jeder Fläche berechnen und dann multiplizierst du die jeweils mit 2 und addierst die zusammen und dann hast du die Oberfläche von einem Quader. Also 2 mal a mal b plus 2 mal a mal c plus 2 mal b mal c. Ist das nicht a mal b mal c? Da sage ich, nee, das ist 2 mal a mal b plus 2 mal a mal c plus 2 mal b mal c. Ja, und es war nicht viel Zeit, weil das Kind musste auf den Bus. Ja, und ist dann auf den Bus gegangen. Und wenn jetzt der Test kommt, das hat jetzt von mir die Aussage, wie es geht. Wenn das Kind glaubt, wenn es mir glaubt, dann wird es das aufschreiben und wird diese Formel anwenden, die ich dem Kind genannt habe. Wenn es nicht glaubt, na gut, dann fällt die Note halt ein bisschen schlechter aus, in dem Fall jetzt. Ja. Genau. Und wir kommen jetzt zum Noah. Der Noah, das Leben von Noah, finden wir ja im Buch Genesis beschrieben, in den Kapiteln 6, 7, 8 und 9. Vier Kapitel. Und es gibt da jede Menge, was man dazu sagen kann. Dazu reicht uns heute die Zeit nicht. Und Hans-Peter hat auch schon mal eine Predigt gehalten über den Noah. Mir geht es heute nur um die Zusammenfassung, die der Hebräerbriefschreiber im Vers 7 trifft. Und da finden wir ganz genau drei Aussagen über Noah. Und die werden wir uns heute anschauen und dann auch schauen, was wir für uns davon anwenden können. Hebräer Kapitel 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Das ist alles, was der Hebräerbriefschreiber dazu sagt. Es kommen später noch andere Personen, die werden nur mit Namen einfach kurz erwähnt. Gideon, Simson. Der Hebräerbriefschreiber geht davon aus, dass seine Zuhörer und seine Leser diese Geschichten ganz genau kennen. Die wissen ganz genau, wie viele Leute waren in der Arche, wie groß wurde die Arche gebaut, wie waren die Dimensionen, wie war das Verhältnis Länge zu Breite, zu Höhe und so weiter. Wie kam es, dass die Tiere da reingingen, warum überhaupt Noah, warum nicht die anderen. Der geht davon aus, dass die Leute diese Geschichte kennen. Oft, wenn wir jetzt diese Geschichten im Alten Testament lesen, dann sind wir versucht, diese Geschichten zu bewerten. Wir lesen sie menschlich und wir stellen fest, wie viele Menschen dort gestorben sind. Und dann stellen wir auch uns diese Frage, wie dieser Professor, wie kann das sein, dass Gott so viele Menschen tötet? Und es ist ganz gut, wenn wir solche Zusammenfassungen im Neuen Testament lesen, damit wir sehen, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Geschichte? Warum hat Gott es so gemacht? Letztendlich diesen ganzen Mist, dass die Menschheit vernichtet wurde, den hat sich doch die Menschheit eingebrockt. Ja, du kannst dein Auto, natürlich hast du die Freiheit, dein Auto stundenlang irgendwo gegen eine Betonwand zu fahren. Aber du musst damit rechnen, dass irgendwann der Motor kaputt ist und vielleicht du selber auch. Ja, je nachdem, wie schnell, wie stark und so weiter du gegen die Betonwand fährst. Also von Gott gab es die Voraussetzungen und die Konsequenzen waren bekannt. Aber die Menschheit, ja, hat schon immer den Drang dazu, sich selbst zu vernichten. Und wenn wir diese Geschichten anschauen, und jetzt hier diese Bewertung lesen in Hebräer 11, Vers 7, dann sehen wir, dass es in Wirklichkeit gar keine Vernichtungsgeschichte, sondern eine Rettungsgeschichte ist. Gott rettet den Noah und Gott rettet die Tiere und damit im Prinzip das ganze Leben auf dieser Welt. Wir werden später noch andere Stellen lesen, aus dem Petrusbrief zum Beispiel, wo es zum Beispiel um Sodom und Gomorra geht auch. Gottes Plan ist immer Rettung. Und das sollten wir auch richtig verstanden haben. Gott liebt den Menschen und Gott hat Rettung im Sinn. Kommen wir zum ersten Punkt, der hier genannt wird in Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er die göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Das sind eigentlich schon zwei Punkte. Der erste Punkt, der zeitlich natürlich passiert, ist, Noah erhält eine göttliche Weisung über Sachen, die noch nicht zu sehen sind. Ja. Es gab noch keinen Regen. Ja. Das Klima hat anders funktioniert als nach der Sintflut. Aber Noah erhält eine Warnung. Quelle dieser Information ist Gott. Und das Einzige, was Noah hat, mit dem er arbeiten kann, das ist die Aussage von Gott. Das ist das Wort von Gott. Gut, der Noah, der hat auch noch gläubige Vorfahren. Und ich finde das echt beeindruckend, wenn man sich das mal anschaut. Sein Uropa ist der Henoch, der vor ihm hier in dieser Liste im Hebräerbrief erwähnt wird. Der Henoch ist sein Uropa. Und der Henoch, da haben wir auch, als wir uns das letzte Mal Gedanken gemacht haben, haben wir festgestellt, er war auch ein Prediger. Und bei dem fällt auf, dass der einen Sohn bekommt. Und irgendwas ist in diesem Alter, wo er 65 Jahre alt ist, ist mit ihm passiert, dass er diesen Sohn Methuselah nennt. Was so viel bedeutet, auch wie das Gericht wird kommen. Und wenn man es jetzt genau nimmt, ist dieser Methuselah ein absoluter Beweis für Gottes Gnade. Das ist der Mensch, der am längsten gelebt hat, 969 Jahre. Und 969 Jahre ist dieser Mann mit seinem Namen eine Warnung. Und in dem Jahr, wo er stirbt, kommt die Sintflut. Der Sohn von Methuselah ist Lamech. Und Lamech ist der erste Mensch in 1. Mose 5, in diesem Geschlechtsregister, der auf natürliche Art und Weise vor seinem Vater stirbt. Also dieser Methuselah, 969 Jahre, Lamech, 777 Jahre. Das ist auch eine bedeutende Zahl, ohne jetzt zu sehr auf Symbolik einzugehen, 777 Jahre. Und ab seinem Tod sind es noch 5 Jahre bis zur Sintflut. Und dieser Lamech, da stellen wir auch fest, der ist auch gläubig, als der Noah geboren wird. Dann gibt er dem Noah den Namen Noah. Ja. Und der bedeutet so viel wie: Gott wird uns trösten. Die haben so viel verstanden. Wir haben heute eine dicke Bibel, die hatten damals, ich weiß nicht, ob sie Schrift hatten, was sie alles hatten. Es war auf jeden Fall eine Hochkultur. Aber wir sehen eine fortlaufende Prophezeiung in diesen Personen und von diesen Personen auch ausgehend. Und ich finde das schon, das sagt so viel über Gott aus. 969 Jahre lang Gnade. Sehr oft, wenn wir an Noah denken, dann denken wir an 120 Jahre oder der hat mit Sicherheit nicht 120 Jahre die Arche gebaut, aber die stehen da halt irgendwie im Zusammenhang und irgendwie versucht man die zum Verwursteln. Aber es waren 969 Jahre ab dem Moment, wo die Warnung ausgeht, wird ein Gericht kommen. Wenn wir jetzt Genesis 6 anschauen, wir lesen uns mal den Vers 13. Das ist das erste Mal, dass Gott zu Mose, Noah spricht. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Also Gott gibt die Warnung an Noah noch einmal ganz genau. Ab Vers 14 gibt er dann den Rettungsweg vor. Mache dir eine Arche aus Tannenholz, in Räumen sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen, 300 Ellen, also wir können das immer durch zwei teilen, dann haben wir ungefähr die Maße, dann haben wir Metermaße, also 150 Meter soll die Arche lang sein, ungefähr 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, also ein Fenster gab es oben, dieses Fenster, ich habe mir die Konstruktion hier auch durchgelesen und weil ich solche Sachen für Lüftung öfters baue, war mir relativ schnell klar, wie diese Fenster ausgesehen haben muss. Das war kein Fenster, das man jetzt so öffnen kann, sondern das war im Prinzip so ein Deckel, der dann an den Seiten, an allen vier Seiten offen ist, wo dann Licht und Luft reinkommen kann. Also sowohl Lüftung als auch Tageslicht. Und na, jetzt habe ich es weggeschlagen, Entschuldigung. Also Gott gibt den Rettungsweg vor und wir sehen dann die Konsequenzen. Wir wissen, das Thema heute ist Konsequenzen im Glauben oder Glaube hat Konsequenzen. Wir sehen dann, Noah ergreift Konsequenzen, nachdem er diesen Rettungsweg aufgezeigt bekommen hat und nachdem er die Warnung bekommen hat. Und wir lesen zweimal, nämlich in Kapitel 6, Vers 22, und Noah machte es genauso. Er machte alles genauso, wie es ihm Gott geboten hatte. Und dann nochmal in Kapitel 7, Vers 5. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Noah reagiert. Und zwar genauso, wie Gott es ihm vorgegeben hat. Wir sehen in Hebräer Kapitel 7, wenn wir da jetzt wieder zurückgehen, zwei Arten, wie er reagiert. Das eine ist, Noah baut eine Arche. Das ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt. Ja, wir müssen wissen, das war kein Schiff, das er da baute. Das hatte zum Beispiel kein Steuer, sondern es war einfach nur ein Kasten, der zum Überleben dient. Ähnlich wie der Kasten bei Mose. Da gibt es relativ viel Parallelen. Also ein Kasten, der ausgelegt ist, um zu retten und nicht um zu schwimmen oder sonst irgendwie auch keine Regatta zu gewinnen. Das ist der eine Punkt, Noah baut eine Arche zur Rettung seines Hauses. Der zweite Punkt ist, Noah verurteilte die Welt und wurde dadurch ein Erbe der Gerechtigkeit. Schauen wir uns den ersten Reaktionspunkt an. Wie baute Noah den Kasten? Und mir geht es jetzt nicht um die Maße, sondern mir geht es jetzt darum, was wir gerade gelesen hatten. Noah machte es genauso, wie Gott es ihm geboten hatte. Gott gab den Rettungsweg vor und Noah geht ihn genauso. Nach Anweisung Gottes. Er sagt jetzt nicht, warum Tannenholz? Warum nehme ich nicht lieber Akazie? Keine Alternativen. Er baut es aus Tannenholz. Keine Abweichung. Er holt nicht irgendeinen Ingenieur, der jetzt nochmal nachrechnet. Er weiß ja auch gar nicht genau, wie und was passieren soll. Der nochmal eine Sicherheitsberechnung durchführt, ob die Sachen richtig passen. Er hat keine falschen Überlegungen. Er vertraut komplett auf Gott. Noah machte alles genauso, wie Gott es wollte. Maße, Fenster, Räume, Etagen, die Tür. Der andere Punkt, wie verurteilte Noah die Welt? Vielleicht fragen wir uns, warum eigentlich Noah? Ich bin jetzt auch davon ausgegangen, ihr kennt die Geschichte. Weiter vorne in Kapitel 6 lesen wir über Noah, dass Noah mit Gott wandelte und Noah fand Gnade vor den Augen Gottes. Wir sehen, Noah kannte alles, was die zwei, die wir schon im Hebräerbrief vorher erwähnt hatten, den Abel und den Henoch, was die alles wussten. Wir sehen, der Noah opfert, und wir sehen auch, dass der Noah mit Gott wandelt. Also eine logische Schlussfolgerung, er ist im Prinzip ein würdiger Erbe von diesen Zweien. Oder für einen Hebräerbriefschreiber macht es natürlich Sinn, das Ganze mit Noah weiterzuentwickeln. Wie sieht Glaube aus? Und Glaube errettet. Und Glaube hat Konsequenzen. Also, wie verurteilte Noah die Welt? Kannte Noah Gott? Ja. Und weil Noah Gott kannte, wusste er auch, dass Gott heilig und gerecht ist. Und auch wenn alle Welt meint, sie ist gut, sie entwickelt sich so langsam zu der Edelrasse, zu der sie bestimmt ist. Sie findet Gott in sich. Dann weiß Noah doch, dass nicht der Maßstab der Menschen zählt. Also es muss eine hochzivilisierte Menschheit damals gewesen sein, sondern er weiß, die Welt muss aus den Augen Gottes gesehen werden. Und Jesus selbst autorisiert ja den Noah-Bericht auch in Matthäus 24, in dem er zum Beispiel sagt, zu der Endzeit wird es sein wie in der Zeit Noahs. Und die Sachen, die dann genannt werden, die sind ja gar nicht böse. Die tun wir Christen ja auch. Heiraten und so weiter. Aber das Entscheidende ist, alles, was da passiert, das wird ohne Gott gemacht. Und vieles, was die Menschheit heute macht, das ist gut. Frieden ist gut. Jeder Mensch wünscht sich Frieden, nur zu seinen Bedingungen. Ja, aber wichtig ist, was sagt Gott? Und Gott sagt, alles Fleisch ist verderbt. Alles Fleisch ist verderbt. Noah kannte auch sich selber. Und ich bin mir ziemlich sicher, denn Noah hatte genauso Versuchungen wie du und ich. Es gibt Bibelwissenschaftler, die sind der Meinung, der Noah ist erst mit 500 Jahren Vater geworden, weil er so lange eine Frau gesucht hat, weil er keine gläubige Frau gefunden hat. Wenn man in den Apokryphen liest beim Tobias, dann kommt einem das schon fast schlüssig vor. Ich weiß es nicht, aber es wäre eine Möglichkeit. Aber für mich ist es nur eine Möglichkeit, also jetzt nicht irgendwie, dass jemand sagt, der Gerhard hat gesagt, Noah hat so lange eine Frau gesucht. Es ist eine Möglichkeit. Ja. Er hat gesehen, die Welt um ihn herum ist verderbt, Gottes Urteil ist wahr und das Gericht ist unausweichlich. Die Frage ist nur, wann es kommt. Also der eine Punkt war Gottesfurcht. Der Noah hat Gott wirklich ernst genommen. Und weil er Gott ernst genommen hat, war er auch gehorsam und hat alles genauso gemacht, wie Gott es ihm angegeben hat. Und wenn wir sagen, er hat geglaubt, dann heißt es auch gleichzeitig, er hat nicht gezweifelt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der fängt da an, so einen Kasten zu bauen. Mitten in der Wüste zum Beispiel. Ja, Wüste nicht. Wüste gab es, glaube ich, noch nicht. So laut meiner Vorstellung. Aber irgendwo in der Wildnis. Er baut, er besorgt sich Arbeiter, irgendwelche Zimmerleute. Und irgendwann kommen die Leute her und fragen nach, was machst du da? Weil das hat ja riesige Ausmaße. Die Menschheit hat ja erst im ich glaube, im 19. Jahrhundert ähnlich große Schiffe angefangen zu bauen. Klar, mittlerweile baut man größere, aber so ab dem 19. Jahrhundert erst hat man diese Dimensionen wieder geschafft zu bauen. Und er baut und baut mehrere Jahre. Mit Sicherheit kam die Presse vorbei. Heute würde das Fernsehen kommen. Die würden den Noah interviewen. Was machst du da? Vielleicht kommen dann die Wissenschaftler, die dann nachrechnen und die dann sagen, es hat noch nie geregnet, es wird auch nie regnen. Die einfach ihren Erkenntnishorizont dann zum Maßstab aller Dinge machen. Was ich nicht kenne, das gibt es nicht. Ja. Dann werden sie ihn vielleicht ausgelacht haben. Andere werden Mitleid gehabt haben. Vielleicht werden manche auch gespendet haben. Hier, ich schenke dir auch noch einen Baum. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, es war eine gewaltige Predigt, weil jeder hat mitbekommen, es kommt ein Gericht. Das, was im Methuselah schon angedeutet wird, Gericht wird kommen, das wird hier plötzlich plastisch. Da fängt jemand an, einen Kasten zu bauen. In Amerika habe ich jetzt gesehen, da gibt es ein Video bei YouTube. Ich habe überlegt, ob ich das mitnehme. Da gab es einen Mann, der lebt noch, ja, und da war auch eine Flut angekündigt. Und der hat diese Warnung ernst genommen und hat sich schlau gemacht und hat um sein Haus herum so mit so Schläuchen so ein Wall gebaut, der dann sich aufgeblasen hat und so weiter. Und dann kam die Flut. Der hat insgesamt $8,000 ausgegeben und er hat sein ganzes Haus gerettet. Und die Flut kam tatsächlich. Die ganzen Nachbarn, die nichts gemacht haben, sind die Häuser alle weggeschwommen. Da gab es Millionen Schaden. Da gibt es wirklich Videos dazu. Ja. Wer eine Warnung ernst nimmt und wer Gott glaubt, der ergreift Konsequenzen. Ja. Dann hat er natürlich Feinde gehabt, Widerstand. Wir lesen, dass alles Fleisch verderbt war. Und auch der Noah war ein Mensch, der im Fleisch gelebt hat. Ich glaube, der hat auch seine Zweifel ab und zu gehabt. So Jahr für Jahr, wenn du das da baust, hat Gott wirklich recht gehabt? Oder bin ich nur ein Opfer meiner Fantasie? Vielleicht habe ich bloß schlecht geträumt. Ich denke, der wird schon auch immer wieder seine Zweifel gehabt haben, aber er hat dran festgehalten. Er hat Gott geglaubt. Was ist mit dir? Und mit mir? Hast du von Gott eine warnende Information bekommen? Wir lesen Matthäus 24. Da spricht der Herr Jesus. Matthäus 24, von Vers 35 bis 39. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und dann lesen wir 2. Petrus, Kapitel 2, von Vers 4 bis 10. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen gottlosen und warnenden Beispiel setzte. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Vers 10 noch. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Hast du, habe ich, von Gott eine warnende Information bekommen? Jetzt die nächste Frage. Hat Gott dir den Rettungsweg gezeigt? 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 6. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter oder unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Jetzt ist die Frage, welche Konsequenzen ziehst du? Vertraust du Gott? Welche Arche baust du? Dieser Rettungsweg, willst du ihn genauso einschlagen, wie Gott ihn vorgibt? Oder suchst du nach Alternativen? Wer geht mit dir in die Arche? Deine Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Freunde, Nachbarn, Kollegen? Woran sieht man in deinem Leben, dass du die Welt verurteilst? Bist du ein Prediger der Gerechtigkeit? Das schließt Reden und Handeln ein. Wie kannst du dein Haus, deine Familie retten? Ich denke, an dem Punkt muss man auch sagen, Errettung ist auch immer Gnade Gottes. Und wir haben es nicht zu 100% in der Hand, dass unsere Kinder zum Beispiel auch gläubig werden. Und ich kenne auch die Stellen, wo es auch um Noah geht, in Hesekiel, wo es zum Beispiel um die Bestrafung von Jerusalem geht, wo Gott mindestens dreimal sagt, selbst wenn Noah und Daniel und Hiob in dieser Stadt wären und sie würden mich bitten, so würden sie doch nur sich selber retten. Der Rettungsweg, den Gott uns jetzt vorgibt, den muss jeder Mensch selber einschlagen. Aber wir sehen Noah, Daniel und Hiob. Das sind drei ganz große Beter. Und etwas, was wir tun können, ist an erster Stelle natürlich beten. Und auch wenn ziemlich viel schief läuft, kann es sein, dass es einfach ein längerer Weg ist. Wir wissen es nicht. Wir möchten uns das aber alle gerne ersparen. Also persönliche Errettung aufgrund persönlicher Gerechtigkeit durch Glauben. Das ist soweit, das ist mir alles bewusst. Wie kannst du dein Haus, deine Familie retten? Der erste Punkt, den der Noah gemacht hat, ist, er hat Gottes Wort, Gottes Weisung ernst genommen. Dann zweitens, an Gottes Rettungsplan festhalten, auch wenn alle Welt andere Prinzipien verfolgt. Das setzt natürlich voraus, dass wir Gottes Plan kennen. Dann den dritten Punkt, den habe ich mir ganz praktisch überlegt. Du musst dir Zeit nehmen. Nimm dir Zeit für deine Familie im Allgemeinen und im Einzelnen. Das geht sehr schnell unter und glaub nicht, dass bei uns da alles immer glatt läuft. Schon gar nicht immer. Manchmal ja, oft auch nicht. Aber wenn man Punkte erkennt und sieht, man muss hier tätig werden, dann ist es immer gut, wenn man sich einen Plan überlegt. Und ich bin so froh, dass meine Frau einen Plan macht. Ja, dieses Jahr, Anfang vom Jahr, mussten wir alle auf die Couch. Und dann wurden Jahresziele, Monatsziele festgelegt. Und da gehört dazu, dass man sich für alle zusammen Zeit nimmt. Es gehört aber auch dazu, dass man sich für jedes Kind, für seine Ehepartner auch separat Zeit nimmt. Also diese Zeit kann man planen. Und dann, wenn man schon Zeit miteinander hat, dann ist es natürlich schön, wenn man sie sinnvoll verbringt. Also wenn ich jetzt mit meinem Kind dann ins Kino gehe, dann haben wir nicht Zeit miteinander verbracht. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht darf, aber das ist jetzt nicht das, was ich jetzt meine, dass ich jetzt Zeit in die Ewigkeit investiere. Das tue ich viel mehr, wenn ich mit meinem Kind Gespräche habe. Und es muss oft gar nicht so besonders etwas Außergewöhnliches sein. Das war jetzt ganz, also ich erlebe es immer wieder, ich habe manchmal Sachen zu tun, da bin ich unterwegs. Und da fragen sie manchmal, ob sie mit dürfen. Und in der Bibel steht ja auch, wir sollen unsere Kinder mit aufs Feld nehmen. Wir sollen sie teilhaben lassen an unserem Leben. Und das sind manchmal ganz gute Zeiten, die man dann einfach auch im Auto hat. Da stellen die plötzlich Fragen. Das ist klasse. Da kannst du echt gute Gespräche führen. Das ist manchmal, es funktioniert oft sogar besser, als wenn man eine stille Zeit abends macht. Also es ist bei uns jetzt so. Ja. Deswegen, schau, mach dir Gedanken. Du kannst da ruhig kreativ werden, wie du es schaffst, diese biblischen Wahrheiten und diesen rettenden Gott spannend, lebendig und positiv deinen Kindern rüberzubringen. Man kann natürlich auch versuchen, seinen Kindern den Glauben einzuprügeln. Aber das wird nicht funktionieren. Dann wollen sie von dir nichts wissen und weil sie dich mit Gott assoziieren, werden sie auch Gott so wahrnehmen. Wir hatten neulich auch eine tolle Situation. Die haben in der Schule gerade Kinderrechte durchgenommen und dann kam ein Kind und sagt, Papa, ich habe ein Recht auf Freiheit. Da habe ich gesagt, oh, das finde ich toll. Kannst du mir Freiheit definieren? Ja, das ist, wenn ich alles tun und lassen kann, was ich will. Aha, okay, das ist interessant. Und was ist, wenn das dein Bruder auch will? Ja, wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, du willst jetzt, das im Nutella-Glas ist bloß noch ein Rest für ein Brot drin, so ungefähr jetzt. Und dein Bruder möchte das auch. Okay. Und dann habe ich gesagt, du, da gab es irgendwann mal eine tolle Predigt drüber. Komm, die hören wir uns jetzt zusammen an. Dann haben wir uns dann wirklich, an dem Abend hatte ich Zeit, weil Nelly war nicht da. Die war, weiß ich gar nicht mehr wo, Elternabend oder irgendwas. Und ja, dann haben wir uns halt die Predigt da angehört und haben dann tolle Gespräche gab, weil es war auch eine wirklich gute Predigt. Das war hier, die hier beim Jugendtag hier gehalten wurde. Und da wird es halt echt gut dargestellt. Ja, und ich habe gefragt, hast du auch noch andere Rechte? Ja, mir gefallen aber nicht alle. Ja, welche denn? Ja, zum Beispiel, ich habe ein Recht auf Bildung. Ja, okay. Aber ich finde es toll, dass mir zeigt, dass die Kinder haben Vertrauen, wenn sie mit mir so reden. Ja, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Man kann ja dann drüber reden und das finde ich gut. Und es gibt diese Situation im Alltag, will ich einfach nur sagen. Da braucht man keine Angst haben. Wenn du das Wort Gottes kennst und du weißt, Gott ist ein rettender Gott und Gott hat für dich einen Weg, dann wirst du es auch schaffen. Also Gebet, versuch mal kreativ gute Lösungen zu finden, Zeit zu verbringen und das einfach unters Volk zu bringen. Das fängt natürlich in der Familie an. Da kann man weitermachen mit Kollegen, Nachbarn. Da wird es dann schon schwieriger. Ich habe gerade mit einer Kollegin zu tun und auch mit anderen Kollegen. Da denkst du wirklich manchmal, das ist wie zu den Zeiten Noahs, was da an Okkultismus und so weiter mittlerweile ganz normal ist, dass man zum Schamanen geht und was weiß ich was alles. Die Leute glauben nicht an Gott, aber ein Schamane kann mir helfen, weil ich da plötzlich irgendeine Energie spüre und dann zitter und was weiß ich was. Da haut es dir echt einen Vogel raus. Ja. Aber ja, so ist es halt. Gell? Aber wir haben ja eine gute Botschaft, und die gute Botschaft, das Evangelium, das darf man ja dann auch verkündigen. Okay, in dem Sinne möchte ich uns dazu aufrufen, wenn wir wirklich gläubig sind, lasst uns überprüfen, wie schaut es mit den Konsequenzen aus. So wie es der Jakobus gesagt hat, wenn du Glauben hast, dann hast du auch Werke. Ja. In der Reihenfolge, nicht andersrum.